aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Wir feiern hier heute einen Meilenstein in einer Firmengeschichte. 125 Jahre Emsländer Baustoffwerke. Das ist, finde ich, Liebe zur Tradition auf der einen Seite. Das konnte ich hier im Unternehmen ganz deutlich spüren. Und es ist auch Mut zur Innovation.
Am 13. August wäre die Gründung gewesen, vor 125 Jahren. Und die Produktion ist dann im April 1900 gestartet.
In der heutigen Sonderfolge von Zukunft bauen sind Martin und ich in einer ganz besonderen Situation. Wir sind eingeladen bei den Emsländer Baustoffwerken anlässlich des 125-jährigen Bestehens und anlässlich der Inbetriebnahme der Prefab-Wall-Fabrikation, einer robotergestützten Produktion von vorgefertigten Kalksandstein-Wandmodulen. Die beiden Geschäftsführer Bernhard Göcking und Cornelius de Boer haben uns gebeten, anlässlich dieser Inbetriebnahme und der damit verbundenen Feierlichkeiten ins Emsland nach Haaren an die Firmenzentrale zu kommen, Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten und mit dem Projekt Befasste mit einem Live-Podcast mitzunehmen in die Themen, die es braucht, um ein mittelständisches Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen und um die Zusammenarbeit zwischen all denen in der Wertschöpfung Beteiligten in der Zukunft besser zu organisieren. Wir haben uns darüber sehr gefreut, denn die Situation, wie führe ich ein Unternehmen in die Zukunft, wie stelle ich es zukunftsgerichtet auf, wie trotze ich auch den Widrigkeiten äußerer Bedingungen, sind Fragestellungen, mit denen sich viele mittelständische Unternehmen konfrontiert sehen. Wir möchten deshalb hier alle daran teilhaben lassen, welche Gedanken wir zu dem Thema haben und tauchen ein unter der hervorragenden Moderation von Jessica Blöhm, die durch die Veranstaltung geführt hat, in unseren Podcast. Martin und ich haben uns auf der Bühne ausgetauscht und in der extra dafür umgebauten Produktionshalle unsere Gedanken mit allen Anwesenden geteilt. Also zunächst ein paar O-Töne aus der Veranstaltung, dann der Live-Podcast und hier vorweg schon einmal die Ermutigung aller Zuhörenden, sich Punkte herauszusuchen und einmal zu überlegen, wie kann ich das in meinem Unternehmen angehen, wie kann ich das umsetzen. Für alle, die in einer ähnlichen Situation sind, mit Sicherheit einige wertvolle Anregungen. Nebenbei erwähnt, auch das Thema Unternehmensnachfolge haben die Emsländer Baustoffwerke bereits gelöst. Die nächste Generation steht in den Startlöchern und hat Lust auf die Herausforderung. Und hier kann man sagen, dass auch die aktuell am Steuer befindliche tatsächlich den Grundstein für die Fortführung in die nächsten Jahre und Jahrzehnte gelegt hat. Das ist verantwortliches und verantwortungsbewusstes Unternehmertum. Und jetzt rein in die O-Töne und in unser Gespräch. Viel Spaß.
Schon angeklungen, der heutige Tag ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Wenn man die 125 Jahre, Herr de Boer und ich, wir erreichen sie fast zusammen, aber doch nicht gemeinsam. Die 125 Jahre sind sicher ein stolzes Unternehmensalter, wenn man bedenkt, dass nur 2% der Unternehmen heute in Deutschland über 100 Jahre werden. Aber es ist, wie gesagt, auch kein Garant für die Zukunft, für eine erfolgreiche Zukunft. Rückblickend muss man sagen, wenn man die Jahre mal Revue passieren lässt, die Jahrzehnte, kann man feststellen, aber es hat immer wieder starke Krisen gegeben. Ich will die einzelnen nicht ansprechen, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass man aus den Krisen auch die Konsequenzen zieht und versucht auch, die richtigen Chancen zu sehen und Chancen zu ergreifen. Und das versuchen wir. Insofern ist es wichtig für uns als Emsländer, dass wir nicht zurückblicken, sondern dass wir suchen, wo sind die Chancen und uns fit machen im Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft, die da sind, Transformation, Bauen 4.0 und eben auch Generationswechsel. Es geht nicht nur darum, sich im Bausystem weiterzuentwickeln, sondern wir haben gesagt, okay, wir brauchen Kooperationen, Erweiterungsmöglichkeiten.
Wir müssen das Bauen neu denken. Ohne das wird es nicht gehen. Kostendruck, Fachkräftemangel und Wohnungsmangel sind irgendwo Bestandteile einer Spirale, Sie haben es angedeutet, Frau Konnemann, die zu einem unguten Ende führt. Und dafür muss man Lösungen anbieten, dass man diese Spirale umdreht. Es ist eine Pilotanlage, die es in dieser Form so nicht gibt. Wir sind ein Industrieunternehmen und als Industrieunternehmen müssen wir auch als solches auftreten. Das heißt, wir müssen eine Fertigung generieren, die industrielle Fertigung ermöglicht, die automatisiert ist, die Entwicklungspotenzial für die Zukunft bietet. Witterungsgeschützten Halle haben wir also eine komplette Wandfertigung aufgebaut. Wir liefern nicht nur einzelne Steine, sondern wir liefern die fertige Wand als Montagebauteil zur Baustelle. Das sagen Sie, das hat es doch alles schon mal gegeben. Ja, sicherlich hat es das gegeben. Das gibt es im Holzbau, vielleicht auch im Ziegelbau. Aber in dieser automatisierten Form mit dem Produkt Kalksandstein ist das im Moment ein Novum.
Erik Wessels, Sohn des ehemaligen Gesellschafters, und Katharina Göcking, die Tochter von Herrn Göcking. Große Verantwortung, wie gehen Sie damit um?
Ehrlich gesagt, Motivation pur. Also ich glaube, diese Herausforderung muss man annehmen. Und ich habe da auf jeden Fall richtig Lust drauf. Das wird schwer, das ist keine Frage. Aber ich glaube, man darf da vorher nicht zu viel Angst vor haben, weil no risk, no fun. Also irgendwer muss es ja probieren dann. Ne? Von daher, ich freue mich. Super.
Ja, den kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Wir werden vielleicht ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber ich denke, schwimmen können wir alle. Und ich denke, wir werden alles tun, um die nächste Generation des Unternehmens zu bilden und auch vielleicht für die nächsten 125 Jahre auch noch die nächsten Grundsteine zu legen.
Das muss die Perspektive sein, ne?
Also Sie brauchen nur eine Botschaft heute mitnehmen. Mit Kalksandstein und Porenbeton haben Sie schon den Baustoff der Zukunft. Und wenn Sie den dann noch bei uns kaufen, dann sind Sie sowieso klimaneutral super unterwegs.
So, wir gönnen uns jetzt noch mal ein bisschen Input in anderer Form. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen beim Thema Podcasts? Ich bin podcast-süchtig. Mein Mann, den nervt es hochgradig, aber ich erledige keine Hausarbeiten mehr, ohne dass ich einen Knopf im Ohr habe und mir irgendeinen Podcast reinpfeife. Deswegen bin ich manchmal nicht so richtig ansprechbar. Ich habe mir die letzten Tage auch einen Podcast speziell zu diesem Thema reingepfiffen und habe mich sehr darüber gefreut, dass ich die beiden Herren, die diesen Podcast machen, jetzt hier Ihnen sogar vorstellen darf. Denn das ist jetzt übrigens auch der neueste Trend. Der letzte Schrei, dass man einfach mal einen Podcast direkt live vor Publikum macht. Ne? Also inzwischen die großen Podcasterinnen und Podcaster, die füllen ja inzwischen ganze Hallen. Das ist wie so ein richtiges Konzert, also ein richtiges Happening. Wir freuen uns, dass wir es heute hier haben und dass die beiden Herren, die ich Ihnen jetzt vorstelle, gleich hier ihren Podcast zeigen werden, aufnehmen werden. Das wird tatsächlich eine Folge, die werden Sie demnächst in genau diesem Podcast finden. Zukunft bauen nennt sich der Podcast, der Haag und Ferger Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Ihre Hosts für die kommende halben Stunde ist der Strategie- und Veränderungsexperte Christian Haag. Den sehen wir da auch so schön. Da können Sie sich die beiden Herren auch schon mal anschauen. Und Professor Martin Ferger, Ihren Podcast gibt es inzwischen 2020, glaube ich, ne? 4 Jahre schon. 80 Folgen sind schon zusammengekommen. Also da kann man sich gut mal Knopf ins Ohr, ne? Lohnt sich auf alle Fälle. Und was ich ganz toll fand, die schaffen es auch wirklich, Prominenz aus der Bauindustrie, aus der Wirtschaftsindustrie insgesamt, aus der Wirtschaft für ihre Podcasts zu akquirieren. Letzte Folge mit dem Präsidenten Hauptverband der deutschen Bauindustrie und dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, also Professor Michael Hüter. Das ist schon toll. Wir freuen uns, dass die beiden jetzt hier sind. Jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Jetzt gebe ich das Wort an euch beide.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Ich habe gerade gedacht, 4 Jahre, jetzt wollte ich eigentlich mit dem Glückwunsch anfangen, 4 Jahre, da haben wir jetzt noch 121 Jahre vor uns. die wir aufholen können. Ich weiß nicht, bei welcher Folge wir dann sein werden oder irgendeiner unserer Nachfolger, Martin, aber
genau, die müssen wir noch suchen.
Die müssen wir dann noch suchen. Also da nehmen wir auf jeden Fall vom heutigen Tag schon mal eine Aufgabe mit. Ja, herzlich willkommen. Toll, dass wir heute da sein dürfen. Wir haben schon einige Glückwünsche gehört, aber ich schließe mich da gerne nochmal an, auch in unserem Namen, bevor wir richtig einsteigen. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu, dieses Unternehmen über die vielen abenteuerlichen Zeiten hinweggeführt zu haben. Und wenn man weiß, dass in Deutschland im Schnitt ein Unternehmen nur etwa 9 bis 10 Jahre besteht, bevor es wieder verschwindet vom Markt, hat sich jedenfalls dieses Unternehmen schon ungefähr 12-mal neu erfunden und die Zukunft für sich auch neu erfunden. Und ganz viel davon, warum das so ist, haben wir eigentlich heute schon gehört. Weil man immer wieder gesagt hat, wie geht es denn morgen und übermorgen weiter? Und wir wollen jetzt, Martin, einige dieser Gedanken nochmal in einer kleinen Diskussionsrunde hier zusammenfassen und uns damit beschäftigen, nicht nur, was müssten denn andere tun, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, sondern was kann ich als Unternehmen tun, was hat möglicherweise auch hier, was haben die Emsländer Baustoffwerke selber schon getan, was können andere denn möglicherweise auch tun, und haben uns gedacht, wir gehen einfach mal einige der Themen durch und schauen mal, was denn in diesen Themen so drinsteckt und was man denn vielleicht auch heute mit nach Hause nehmen kann, um es im eigenen Unternehmen umzusetzen. Also, wir leben in einer Welt, wenn man morgens aufsteht und sich die Nachrichten anschaut, da wird es einem nicht langweilig, da geht es von Krise zu Krise und man kann da wählen, welche Krise man denn jetzt gerade heute für sich betrachten möchte. Das gilt natürlich auch für die Branche und damit einhergeht, dass wir uns als unternehmerisch denkende Menschen damit beschäftigen müssen, was mache ich denn jetzt? Setze ich mich hin und warte ab, dass es da in Berlin oder wo auch immer gerichtet wird für mich, oder arbeite ich selber daran? Da muss man zweigleisig fahren. Wir leben also in einer Welt, die ist voller Themen, disruptiv kann man sagen, wo sich viele Dinge bewegen. Martin, wenn ich mal so reinspringe in diese Themen, disruptive Themen, was macht das mit uns, wenn wir vielleicht so eine Baustelle der Zukunft sehen? Wir haben ja unseren Podcast extra so benannt, weil wir gesagt haben, wir müssen schon selber an der Zukunft bauen und haben heute hier gehört, wie viele unternehmerisch denkende Menschen das schon vor uns getan haben. Was tun wir heute?
Ja, Christian, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Von meiner Seite auch erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und zu der tollen Veranstaltung, die Sie hier aufgezogen haben. Ich finde es ganz toll, wie man im Werk so einen festlichen Rahmen geschafft hat. Das finde ich einfach erstmal ganz toll und auch bewundernswert, so einen Mut auch zu haben, in dieser Zeit so eine Veranstaltung auszurichten. Ja, Christian, disruptive Welt, was prasselt auf uns alle ein? Egal, welche Fachzeitschriften wir aufschlagen, egal, auf welche Kongresse sie gehen, es sind diese Themen, die aktuell überall eine Rolle spielen. Das ist KI in aller Munde, das ist Digitalisierung allgemein, das ist als Thema natürlich total präsent, das Thema Nachhaltigkeit und ein Thema natürlich auch, das werden wir ja gleich auch noch besichtigen dürfen, was alles das auch noch irgendwie zusammenführt, das Thema Robotik. Also da haben wir einen ganz, ganz großen Schmelzziegel an Themen, die da eine Rolle spielen. Wir haben auch noch ganz viele andere, Christian, die für uns immer wieder auf der Agenda stehen als Themen.
Wir haben ja KI schon bedient und genutzt, um auch dieses Bild für heute hier mal anzufertigen. Hier und da ist ein bisschen viel Fantasie möglicherweise aus der KI da reingegangen, aber es zeigt schon sehr gut auf, auch wie Arbeiten funktionieren kann. Die Art und Weise, wie wir arbeiten werden, man nennt das möglicherweise New Work und findet ganz tolle Anglizismen dafür. Das heißt aber de facto nur, Menschen wollen und werden anders arbeiten. Ich habe vorhin gedacht, 1899, 1900, wie hat man da hier gearbeitet? Da wäre das heute wahrscheinlich schon unvorstellbar gewesen. Was hier zu sehen ist, aber auch was wir noch sehen werden, das hätte man wahrscheinlich für Zauberei gehalten. Also ein Thema, wie arbeiten wir zusammen, wie wollen wir arbeiten, ein großes Thema. Das korrespondiert dann auch mit dem Thema, dass wir gar nicht mehr so viele Menschen haben, wie wir oft brauchen, um die Arbeit zu erledigen. Einige der Krisen, die Sie schon angesprochen haben, waren ja noch davon geprägt, dass wir, wenn wir Dinge verändert haben, viele Menschen vor die Frage gestellt haben, und was ist denn eigentlich mit mir, wenn die jetzt alles mit Maschinen machen? Heute sind wir in der Situation, dass der Mangel an jungen Menschen, die danach kommen, Und wenn man hier in die Runde schaut, da sind viele Junggebliebene, aber es sind vielleicht an Lebensalter objektiv betrachtet, wenn wir bei den Fakten bleiben, vielleicht doch viele, die schon nicht mehr in die unter 30-Jährigen hineinfallen. Ja, also da sieht man schon, was mit der Gesellschaft passiert. Wer macht das morgen? Und da haben wir einfach ganz wenige. Und wir brauchen neue Wege, wie wir technisch Dinge anders lösen, als wir das bisher gemacht haben.
Vielleicht noch ein Stichwort dazu. Man merkt das auch ich im Umgang mit den Studierenden, auch die Art, miteinander umzugehen, egal ob firmenintern oder untereinander in der Industrie, es wird auch darauf ankommen, das Miteinander zu ändern, weil einfach der Mindset der Leute ein anderer ist, mehr Miteinander anstatt Gegeneinander, ja, mehr Partnerschaftlichkeit, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, auch das wird ein Thema sein, da wird sich auch in der Bauwelt einiges ändern, in Klammern müssen, um die Leute auch in der Industrie zu bekommen und auch in der Industrie zu halten.
Ein wichtiger Punkt, egal welches Thema man angeht, ist eine Zukunftsoffenheit, die wir brauchen. Wir brauchen einfach das Bewusstsein und diese Bereitschaft, neue Dinge anzugehen. Und wir brauchen auch den Mut, sie dann anzupacken. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, was braucht es denn am Ende auch für Voraussetzungen, um in der neuen Welt arbeiten zu können? Ein paar Stichworte haben wir auch dazu schon gehört, weil wir sehen ja hier, dass vieles von dem schon angegangen worden ist in diesem Unternehmen. Also man kann sich am lebenden Objekt hier heute Teile davon anschauen, wie es denn gehen kann. Da haben wir natürlich das immer wieder auftauchende und ja auch dir sehr, sehr naheliegende Wort, Martin, von der Digitalisierung. Ich glaube, wir diskutieren nicht mehr darüber, was das ist und ob man das braucht, sondern es ist ganz anders inzwischen.
Ja, was das ist, glaube ich, muss man mit manchen Leuten noch besprechen. Ich war mal zu Gast in einem politischen Fachausschuss und da wurde die Verwaltung von einer Fraktion angefragt, wie weit seid ihr schon beim Thema Digitalisierung in Klammern BIM im Bau? Und die Antwort, schriftliche Antwort der Verwaltung war, wir haben schon 20.000 Dokumente eingescannt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert zurückgelassen, weil etwas Handschriftliches oder irgendwie Geschriebenes zu fotografieren und auf den Server abzulegen, ist nicht die Digitalisierung, die wir wollen. Digitalisierung ist das, was wir später auch sehen, eine durchgängige Prozesse, Medienbrüche wegnehmen, Automatisierung. Und das Wichtige, was wir auch in Deutschland meines Erachtens, ich fand es eben, Herr Göcking war es, glaube ich, oder Herr de Boer, ich weiß es nicht mehr, so im Nebensatz gemacht, ja, in den Niederlanden machen wir das schon seit längerem. Das ist eigentlich traurig, dass der Satz so fällt. Ja. Wir müssen diese Ja-Aber-Mentalität beim Thema Digitalisierung ablegen. Wir müssen auch Spaß dran haben, das zu machen, weil eins ist klar, gehen wir zum Thema BIM, es geht nicht mehr, die Diskussion zu führen, kommt es oder kommt es nicht. Das ist klar, dass es kommt. Die Frage ist, wie gut bin ich vorbereitet, wenn es der Standard ist? Also früh anfangen, mitmachen und entsprechend sich auch darauf einlassen. Und dann geht es, wie mache ich das tatsächlich? Ja, nicht Digitalisierung um des Digitalisieren Willens. Ja, das ist ganz schlimm, wenn Sie teilweise auf BIM-Fachtagungen gehen, da werden immer die ganz bunten Bildchen gezeigt, High-End-Renderings. Es geht erstmal darum, sich die eigenen Prozesse anzuschauen. Welche Prozesse sind die, die mir am schnellsten auch Gewinn bringt, was bringen, wenn ich die digitalisiere? Also digitalisieren mit Hirn und Verstand. Und dafür muss ich erstmal meine Prozesse können. Das sind eigentlich so die wichtigen Themen beim Thema Digitalisierung.
Wie ist das beim Thema Kalksandsteinproduktion? Was siehst du da für Punkte?
Also wir durften ja gestern, als wir angekommen sind, eine Privatführung bekommen, auch schon durch die neue Anlage. Und da sieht man ja par excellence, wie diese Themen digitale Planung, digitale Fertigung und Robotik ineinander greifen. Und da, glaube ich, ist gerade für Kalksandstein Paradebeispiel, wie das Nutzen sein kann, dass wir die Medienbrüche wegkriegen, dass wir oder zumindest mal reduzieren, dass wir Schnittstellen entsprechend offen gestalten, dass wir die Schnittstellen auch im Griff haben und dass wir die gesamte Lieferkette auch irgendwie enger zusammenbekommen und dass wir dadurch entsprechend auch Fehler reduzieren. Am Ende wird die Digitalisierung auch eins sein, das wird das Zugpferd sein fürs Thema Nachhaltigkeit, weil wir durch eine bessere Planung vor Ort Verschnitte reduzieren, wir reduzieren Wege und so weiter. Das spielt auch bei Robotik eine Rolle. Und das sieht man auch hier ganz klar bei der Digitalisierung im Kalksandsteinbereich, dass ich quasi den Einkauf von der Arbeitsvorbereitung, die Fertigung und die Lieferung alles in irgendeiner Form auch ohne Medienbrüche hinbekomme.
Wir haben ja auch die Situation, du hast es eben angesprochen, Nachhaltigkeit. Wir hören hier bis 2045 Klimaneutralität angestrebt. Die ganzen ESG-Themen, die uns auch aus Brüssel erreichen, fordern natürlich auch Dokumentation und Nachweise. Ja. Werden wir das in Zukunft noch händisch machen können überhaupt?
Also ich stelle mir mal vor, also ich weiß, dass ein guter Freund von mir ist im Beratungsbereich für Automotive und die großen OEMs unterwegs und da hatten die grandiose Idee, die Vorstandsgehälter, zumindest die Boni, am Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck der jeweiligen Sparten anzupassen. Also ich spinne mal rum, wie viel CO2-Äquivalente steckt jetzt im 9-3er BMW oder in der C-Klasse oder im Golf? So, und dann ist die Herausforderung gewesen, ja, wie viel steckt denn überhaupt da drin? Ja, okay, wir wissen, was bei uns da drin steckt vielleicht, wir wissen, was beim Zulieferer drin steckt, was steckt denn jetzt im Teil da drin? Aber das ohne digitale Hilfsmittel, also im Prinzip, dass ich hier das Produkt, das Datenblatt nochmal lese, gucke, wie viel Energie steckt da drin, das wird auch bei den immer komplexer werdenden Gebäuden, die wir haben, mit TGA, mit verschiedenen Materialien und Co., nicht mehr handelbar sein, den CO2-Fußabdruck, den ich ja brauche, also CO2-Äquivalente, rauszuziehen ohne digitale Tools. Also ich werde Modelle brauchen, um dieser Nachweispflicht nachzukommen. Ansonsten können Sie sich vorstellen, keiner von uns könnte sich vorstellen, dass bei einem großen Rewe, Edeka oder Aldi-Markt noch die Nachbestellung der Produkte per Zettel funktioniert und ungefähr so aufwendig wäre es wahrscheinlich, die Nachhaltigkeitsaspekte aus dem Gebäude rauszuziehen, wenn ich kein digitales Abbild habe. Also Digitalisierung wird zwangsweise Voraussetzung sein, um dieser Berichtspflicht überhaupt nachkommen zu können.
Wenn wir jetzt mal unternehmerisch den Blick nach vorne richten, wir werden hier hoffentlich heute alle in den Genuss kommen, einen tieferen Einblick in diese Fertigungsanlage zu sehen, dann leben wir im Moment in einer Branche, die das Wort Vorfertigung noch nicht so verinnerlicht hat, wie das vielleicht in anderen Industrien der Fall ist. Und wir können hier aber sehen, was da am Horizont aufzieht. Und unternehmerisch heißt das ja, da kommen neue Technologien, neue Verfahrensweisen und ich muss überlegen, welche Chancen stecken für mich da drin. Wir sind ja professionell in Deutschland darin, die Risiken sofort runterzuschreiben. Holen Sie Leute zusammen mit einer neuen Idee, sagen, ich habe eine Idee, da haben Sie ganz schnell eine Seite voll von Bedenken, von Risiken, von Dingen und man geht mit dem Gefühl weg, ach, ich packe es lieber beiseite. Zukunft wird aber aus Chancendenken gemacht und aus Denken in Möglichkeiten gemacht. Und das braucht auch gewisse Voraussetzungen. Wenn wir also nach vorne schauen und mal auf die Chancen schauen, dann würde ich gerne nochmal beim Thema Martin anfangen. Wir brauchen Menschen, das haben wir heute schon gehört. Ja. Der Mittelstand ist im Grunde der Hauptarbeitgeber für Menschen. Der braucht auch gut ausgebildete Menschen. Wir haben aber, das wissen wir aus vielen Projekten heraus, oft gar nicht mehr die wir brauchen und die wir gerne hätten. Und wenn wir sie denn haben, haben wir sie manchmal gar nicht mehr in der Anzahl, die wir gerne hätten. Das heißt, auf den Baustellen geht auch das Thema Facharbeiter zurück, Fachkräfte zurück, sowohl auf die Qualität als auch die Anzahl. Was kann da unsere Antwort sein, wenn wir dahin kommen wollen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Bauzeiten zu verkürzen, Qualitäten zu erhöhen? Wie kann das gehen?
Ja, also wir haben ja gestern auch eine der schon fertiggestellten Musterwände uns angeschaut. Ich habe dann auch mal drüber gestrichen. Wie du gesagt hast, wir brauchen ja in schneller Zeit viele Wohnungen, auch in einer hohen Qualität. Und wenn ich sehe, wir haben da über die Wand gestrichen, Herr de Boer und ich, da kann ich direkt im Prinzip drüber den Feinputz machen, weil es einfach in jedem Gewerk so ist. Alles in der Regel, was ich vorfertigen kann in einer Halle unter immer gleichen Bedingungen, mit immer gleichen Rahmenbedingungen, ist in der Regel qualitativ im Schnitt hochwertiger. Ich habe, was die Genauigkeiten angeht, was eine Qualität, die ich im Vorort, im Handwerksbetrieb in der Regel so nicht erreichen kann. Das ist für uns erstmal ein Riesenvorteil, weil wir können im Büro, das sage ich auch ganz ehrlich, als jemand, der das Thema BIM auch gerne nach vorne treibt, wir können da BIM-Modelle machen, wie ich will. Ich kann machen, was ich will. Wenn vor Ort dann im Zweifel leider auch noch, weil ich keine Alternative habe, ein ungelernter Hilfsarbeiter das Ganze da zusammenschustert, ich übertreibe das jetzt mal, dann werde ich immer da am Ende diesen Flaschenhals der Qualität haben und auch der Bauzeit und das kann ich lösen, indem ich die Sachen in die Vorfabrikation hole. Dann reduziere ich, dann sind wir wieder bei Ökonomie trifft Nachhaltigkeit. Ich reduziere Wege, ich reduziere Verschnitte. Das ist zum einen gut für den Geldbeutel, zum anderen gut aber auch für die Umwelt. Das ist sowieso meine Meinung. Ich muss da immer auch einen wirtschaftlichen Anreiz haben, dann machen die Leute Nachhaltigkeit von selbst. Mein Opa war Polier, der hat mir immer beigebracht, kein Gang ohne was in der Hand. Ja? Das ist nachhaltig, das ist lean. Und das spart Geld. Und wenn einer Interesse dran hat, dann kommt das ganz von alleine, das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist mit Vorfertigung eigentlich gegeben. Auch Vorfertigung wird ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit, weil ich Wege reduziere, weil ich Verschnitte reduziere und weil ich die Qualität und Nacharbeiten reduziere. Und da gibt es nur eine Sache und die müssen wir im Bau ganz dringend lösen. Und das ist der Gedanke, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wenn Sie vielleicht auch mal in der Bauindustrie gearbeitet haben, gefeiert wird immer der Feuerwehrmann vor Ort, ja, der Bauleiter, der Polier, die Bauleiterin, die Polierin, die dann die Improvisation gelöst hat, das Feuer gelöscht hat, weil wieder Chaos herrschte, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat. Die Leute werden am Ende ja gefeiert. Aber wenn wir jetzt alles vorfertigen und es ist dann draußen so leicht, das zu montieren, dann gibt es da nichts mehr zu feiern. Und das müssen wir wegkriegen, dass Improvisation was Tolles ist. Es wird immer die letzten 10-20% geben auf der Baustelle. Das ist ja auch das Tolle an dem Beruf, ja, dass wir vielleicht improvisieren müssen und auch mit Fachwissen und Entscheidungswillen vor Ort was machen müssen. Aber schön sind 10-20% Improvisation und nicht 50-60. Und da müssen wir hinkommen, dass wir Improvisation nicht mehr für was Tolles halten auf der Baustelle.
Ich habe selbst Anfang der 90er Jahre nochmal das Vergnügen gehabt, in einer Trabi-Produktion schauen zu dürfen. Da gab es jemanden, der hat also die Türen eingehängt und hat dann mit einem Hammer dafür gesorgt, dass die auch vernünftig geschlossen hat. Im Automobil sind wir über diese Art Autos zu produzieren lange hinweg, ja. Dass es den Künstler vor Ort brauchte, der dafür sorgte, dass nicht die Beifahrerin oder Beifahrer noch die Tür zu halten muss, dass es passte. Beim Bauen feiern wir es hier und da immer noch, dass es so gemacht wird. Und es ist ja, es dauert Zeit, es reduziert die Qualität, es birgt viele Risiken, die das am Ende natürlich auch hat. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Branche alle miteinander nicht alleine richten können, aber den Anfang vielleicht, wir müssen wegkommen davon, im Projekt zu denken. Ich habe dieses eine Projekt hingekriegt und am Ende war das wahnsinnig schwierig und dann haben wir nochmal 5 Nächte durchgearbeitet und improvisiert und am Ende war irgendwie dann doch noch alles gut. Ja. Das mag mal passieren. Der Standard muss doch sein, dass wir in Produkten denken, die eine Qualität erfüllen, die eben dieses Maß an Improvisation und Risiko wirklich auf ein Minimum reduzieren, die das Abenteuer Baustelle verkleinern und eindampfen und die zulassen, dass ich Zeiten planen kann, dass ich Qualitäten planen kann, dass ich also mehr vorhersehen kann, was ich da tue. Das wird wichtig sein, um das Thema Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz. Wenn wir günstigen Wohnraum bauen wollen, dann werden wir nicht mit Einzelfall Problemlösungskompetenz da weiterkommen.
Und das war ja eben auch in dem Grußwort schon zu hören, wir müssen uns auch mal Gedanken machen, brauchen wir für jedes Bauvorhaben A die High-End-Planung, brauchen wir den High-End-Baustandard. Für mich ist immer das klassische Beispiel Schulen, meine Frau ist Lehrerin, deswegen kriege ich das tagtäglich mit, muss jede Schule in Deutschland anders sein oder muss jeder Kindergarten anders sein? Können wir nicht sagen, für die 4-zügige Grundschule gibt es 5 Standardgrundrisse und im Münsterland wird es halt verklinkert, im Emsland ist es der weiße Emsländer draußen und in Bayern weiß ich jetzt gerade nicht. Aber dass man nicht immer alle Planungen von neu und dann kann man auch viel mehr Gewinne schaffen durch Vorfabrikation und dann holt man sich vielleicht jemanden wie die Emsländer an den Tisch im Vorhinein und sagt hier, welche Wand könnt ihr denn idealerweise so produzieren, dass die Schule kostengünstig, aber energieeffizient und schnell gebaut werden kann? Ja, wir kommen ja gleich noch dazu, das Thema Zusammenarbeit.
Es geht einfach darum.
Der Ausspruch von Frau Konnemann sehr gut im Ohr geblieben. Die Wohnung an der Champs-Élysées oder am Arc de Triomphe, die möglicherweise günstiger ist als die in Hamburg-Harburg, sage ich mal, als Hamburger,
das kann es ja nicht sein. Wir können ja nicht sagen, ich suche jetzt eine Wohnung, eine günstige und vielleicht ist auch noch die Reisezeit, die Anreise aus Paris nach Deutschland zurück günstiger als meine Miete, die ich woanders zahle. Das kann ja nicht unsere Zukunftsvision sein, sondern wie kriegen wir es denn hin,
ja. Martin? Also ich glaube, da kommt auch das nächste Stichwort für uns, dieses Kollaboration. Und da ist für mich, wir haben es schon mal, die Experten anhören. Ja? Das gilt für die Politik, die mit den Experten aus dem Bau sprechen muss. Das gilt aber auch für die Bauwelt untereinander. Und ich sage dann immer so lapidar, alle früher an einen Tisch und das ohne zu denken, die da jetzt alle am Tisch sitzen, von denen wollen mich mindestens 2 über den Tisch ziehen. Ja? Die angelsächsischen Länder kriegen das irgendwie besser hin, die haben dieses Projektgedanken. Wir sind jetzt ein Projektteam und wollen ein Projekt schaffen. Ja, und da geht es für mich zum Beispiel darum, zu fragen, du lieber
Baustoffhersteller. Was kannst du denn perfekt erstellen? Wie muss mein, als Architekt zum Beispiel, wie muss meine Planung aussehen, damit es möglichst gut zu produzieren ist? Und wenn man dann wieder den Blick in andere Branchen wirft, und man stellt sich vor, sie würden dem Autodesigner in München verbieten, mit demjenigen zu sprechen, der später das Auto bauen muss. Und er darf auch nicht mit dem sprechen, der beim Zulieferer die Achse herstellt. Würden wir alle sagen, wie bekloppt ist das denn? Im Bau kriegen wir das tatsächlich so hin, zu sagen, du Planer, sprich bitte nicht mit dem, der es später bauen wird, weil wir haben Angst vor Mauschelei oder sonst irgendwas. Also da müssen wir auch dran arbeiten, dass die, die es bauen, mit denen, die es planen und mit denen, die die Baustoffe herstellen, dass die früh an einen Tisch kommen, damit man die Kompetenzen zusammen hat und auch entsprechend dann so ideale Projekte aufsetzen kann.
Also da sieht man wieder, die Kette von allem fängt ja da bei uns im Kopf erstmal an, dass ich das für mich verstehe und akzeptiere, dass ich es für mich in meinem Unternehmen organisiere, dass ich mich frage, wie kriege ich denn das in meinen Strukturen intern erstmal abgebildet. Wir kennen das aus vielen Projekten, die wir begleiten, dass es schon intern nicht so einfach ist, wenn Fachabteilungen miteinander zusammenarbeiten müssen, gerade je größer das Unternehmen wird. Und am Markt ist es eben kein Standard. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, bei Projekten, wo das besser gelingt, und das sollte man mal mitnehmen, verdienen alle am Ende auch gemeinsam mehr Geld und es macht auch ein bisschen mehr Spaß. Und warum ist Spaß wichtig? Weil wir auch eine Generation haben, die nach uns kommt, die eben nicht morgens aufsteht und sagt, heute gehe ich mal ins Büro und hoffentlich habe ich wieder ordentlich Krawall und hoffentlich habe ich noch eine Rechtsstreitigkeit und hoffentlich habe ich am Ende des Tages mehr Siege eingefahren und andere besiegt, sondern gewinnen werden wir im Bauen nur, wenn wir das gemeinsam tun mit dem Ziel, und das muss man sich am Ende immer mal fragen, was darf es kosten, was muss die Qualität sein, was ist eigentlich der Zweck und Nutzen, der von dem Bauwerk erfüllt wird. Brauche ich diese Schalldämmung an dem Wohnort, brauche ich diesen Standard an dem Wohnort? Die Energie kann doch nicht da reingehen zu sagen, wir produzieren die Standards, die wir schon immer haben und hinterfragen die nicht und versuchen, das nur billiger zu machen. Das muss doch eine zweigleisige Betrachtung sein. Also wir brauchen das Thema Zusammenarbeit in einer anderen Art und Weise und wir brauchen wahrscheinlich auch andere Werkzeuge. Das ist der zweite Schritt, wenn wir an Robotik und KI denken. Wie kann uns das da helfen?
Ja, also gerade wenn wir Robotik, KI und dann nehme ich mal BIM noch mit rein, dann funktioniert das nicht mehr zu sagen, ich habe Wissen, aber ich gebe das nicht weiter. Ja, ich bin froh, wenn ich mehr weiß als der Auftraggeber. Ja, ich bin froh, wenn ich als Baustoffhersteller mehr weiß als der Empfänger. Ich muss dann auch bereit sein, Schnittstellen aufzumachen, ja, und das jeweilige Know-how vom anderen über diese Schnittstelle mit in meine Wertschöpfung reinzuziehen. Also dieses Silo-Denken muss ich erstmal loswerden und dann funktioniert auch ein digitales Tool. Ja? Also man sagt ja, die Informatiker sagen ja immer Shit in, Shit out. Ja? Wenn ich als Baustoffhersteller, was irgendwelche Daten angeht, den Planer belüge, dann kann der Planer, was er will, funktioniert auch nicht. Wenn der Planer bei seiner Planung das digital in BIM macht, aber kommt hier zu den Emsländer Baustoffwerken und sagt, weißt du was, dir gebe ich aber nur eine schlecht eingescannte PDF, weil mein Revit-Modell, das kriegst du nicht, oder mein IFC-Modell oder was auch immer, dann funktioniert das nicht. Also wir müssen dann auch bereit sein, Daten und Wissen zu teilen. Die technischen Lösungen dafür gibt es alle schon. Ja? Man muss an der einen oder anderen Stelle die Schnittstelle noch optimieren, da gibt es sicherlich noch Arbeitsbedarf, aber die Technik ist weiter als das, was damit teilweise gemacht wird.
Gutes Beispiel, wenn ich jetzt in die Runde frage und frage, wer hat ein Handy dabei, vermute ich mal, dass wahrscheinlich alle sagen ich. Alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diesen Supercomputer in der Tasche. Menschen in den 60er Jahren sind mit dem Leistungsniveau eines Rechners zum Mond geflogen. Wir fliegen ja mit unseren Mitarbeitenden nicht jeden Tag zum Mond. Also wir haben manchmal viel trivialere Aufgaben. Wir sperren die aber oft aus der Frage aus, was kann man eigentlich damit machen? Also wir kommen aus einer Zeit, wo auch die Anwendung von Wissen und Technologien natürlich gewissen Eliten vorbehalten waren. Und wir haben schon mit der Einführung des Handys eine Demokratisierung im Grunde dieser Technologien gehabt und auch die nutzen wir in den Betrieben noch gar nicht. Also wenn man mal die Frage stellt, wenn meine Mitarbeitenden alle das, was sie dort in der Hand haben, gut nutzen würden, was könnte ich denn dann an Geschwindigkeit, an Produktivität schaffen? Ich rede nicht vom Daddeln und dem Missbrauch, das meine ich nicht, sondern von sinnvoller. Und wenn wir das Thema KI nehmen, dann ist das ja sozusagen dieselbe Fragestellung auf Steroiden, wenn man so will. Das ist also nochmal die Steigerung davon. Mit Mal haben wir nicht nur diesen kleinen Supercomputer, sondern dahinter hängt eigentlich eine Superintelligenz, die auf unseren kleinen Bildschirm wahnsinnige Dinge in wahnsinnig kurzer Zeit bringt. Und wie schade wäre es, wenn das nur die beiden Geschäftsführer nutzen würden und sagen, wir teilen das aber gar nicht. Wir beziehen auch unsere Mitarbeiter gar nicht ein. Ja, weil die verstehen das sowieso nicht. Der Weg muss in den Unternehmen heute umgekehrt sein. Wie kann ich meine Mitarbeitenden viel stärker im Alltag in Projekte mit den Möglichkeiten, die sie heute haben, die alle da sind, einbeziehen?
Ja, bei dem Beispiel, Christian,
das beste Wissen muss,
Standard ist ja, der Chef hat das beste Handy. Ja, und dann gibt es irgendwie eine Unternehmens- oder Konzernrichtlinie, die sagt, wer darf welches Handy bestellen. Es muss eigentlich umgekehrt mittlerweile sein. Also mein Handy liegt jetzt da am Platz, ist ausgestattet mit einem sogenannten LiDAR-Scanner. Ja, ganz normales Gerät mit einem Obstzeichen hinten drauf. Mit dem könnte ich, wenn ich Polier- oder Bauleiter bin, ja, mit diesem LiDAR-Scanner innerhalb von einer Minute, vielleicht zwei Minuten von dieser Halle einen Laserscan herstellen. Eine Punktwolke, die könnte ich importieren in ein CAD-System, welcher Marke auch immer, sind alles offene Schnittstellen und könnte dann hier Massen ermitteln, Dinge planen, umplanen. Ja? Und jetzt stellt man sich auf der Baustelle vor, das hat draußen der Polier, ja, der macht, will einen Leistungsstand der Baustelle, dann macht er mit dem Handy einmal den hier, schickt die Punktwolke ins Büro, ja, und da warten wir noch ein, zwei Jahre, dann gibt es eine KI, die die Punktwolke auch entsprechend umwandelt und ins System, dann braucht da keiner mehr sitzen. Also das ist ja auch das Thema, alle, die wir draußen haben, egal ob hier in der Fertigung oder in der Bauindustrie draußen, privat sind alle digitalisiert. Wir haben damals in meinem vorherigen Leben in der Bauindustrie digitales Bautagebuch eingeführt. Da gab es Leute, die haben despektierlich gesagt, ja, aber die Poliere, ob die das so, wurde wirklich so gesagt, mit ihren dicken Fingern so schaffen. Ja, dann sage ich so, mein Polier schickt mir jeden Tag mindestens ein bis zwei lustige Videos per WhatsApp. Wenn der das kann, kann der auch ein digitales Bautagebuch. Und das gilt für viele Tools. Wir werden ja gleich in der Fertigung das sehen, so auch für mich auch als Vorzeigeobjekt, ja. Wer die Steuerung da sieht an dem Bildschirm, das ist zumindest auf den ersten Blick, was die Bildschirmsteuerung angeht, so ja auch ausgelegt, dass jemand, der privat so digitalisiert ist, wie wir wahrscheinlich alle im Durchschnitt digitalisiert sind, wir gucken mal Netflix am Handy oder wir schreiben eine WhatsApp oder sonstige Themen, der kann auch das bedienen. Ja? Also da kann man auch die Transformation aus dem Privaten ins Berufliche und da dann auch den Leuten sagen, naja, ich habe ja nur noch 16 Jahre bis zur Rente, da beschäftige ich mich jetzt da mit dem Thema nicht mehr. Das würde sich privat keiner erlauben zu sagen, naja gut, ich werde die nächsten 16 Jahre kein Smartphone brauchen. Ein paar Leute gibt es, die schaffen das, ja, aber privat sind die Leute da irgendwie zum Teil auch offener. Und da muss man auch, meines Erachtens, darf man auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fordern, das ist jetzt State of the Art und dann macht er auch mit.
Herr Göcking hat vorhin gesagt, wenn man sich eine Sache von der Veranstaltung heute merkt, dann ist es, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, nehmt dieses Produkt und macht damit, was geht. Ja, also und kauft es am besten bei uns. Also das ist natürlich der eine Punkt. Wenn wir mal fragen, worauf kommt es jetzt an? Ja, wir haben jetzt einfach mal so eine kleine Reise durch einige der Themen gemacht. Dann gehe ich jetzt ja weg und sage, was mache ich denn jetzt morgen oder vielleicht nicht morgen, am Montag bei mir im Unternehmen konkret? Wie organisiere ich jetzt den Aufbruch? Wohin auch immer. Das Thema mag ja das eine oder andere sein, je nachdem, an welchem Stand ich gerade bin, dann geht es darum zu sagen, wie komme ich ins Handeln und ins Machen, wie organisiere ich den Aufbruch. Und wir würden gerne nochmal so ein paar kleine Impulse mitgeben, die Sie mitnehmen können, die auch keine Raketenwissenschaft sind, sondern ganz viel gesunder Menschenverstand, die wir aber aus unserer Praxis oft erkennen, dass sie genau gegenteilig gemacht werden. Wenn Veränderungsprojekte in Unternehmen angegangen werden, sitzen oft Menschen zusammen, die sagen, wer sind denn die, die am wenigsten Lust auf dieses Projekt haben, um die wir uns am meisten kümmern müssen? Und dann fängt man an, mit den größten Widerständlern sich zu beschäftigen und treibt wahnsinnig viel Aufwand, kommt aber in der Regel nicht besonders weit, weil man reduziert vielleicht den Widerstand, aber aus den Widerständlern jemanden zu machen, der die Fackel für das Thema trägt, gelingt in der Regel nicht. Der Weg gelingt in der Regel genau umgekehrt. Wer sind die Leute, man kann ja hier mal in die Runde fragen, wer arbeitet schon mit ChatGPT, privat oder auch vielleicht beruflich? Ja, so, dann würde ich jetzt mal sagen, aus der Runde, die nehme ich alle mal nachher mit in die Ecke, wenn ich ein Thema in der Hinsicht habe, weil ich Leute habe, die für das Thema schon mal offen sind. Suchen Sie die 2, 3 in Ihrem engeren Kreis, wo Sie sagen, die sehen das Thema so wie ich, die machen schon Dinge, da habe ich sie noch gar nicht drum gebeten. Das sind die Fackelträger, die Freaks, könnte man auch manchmal sagen, die Nerds oder so. Das Zweite ist, wer geht denn mit, wenn ich erstmal die erste Gruppe zusammengenommen habe? Ja, wer sind die? Das sind oft so 2-3% sind diese erste Gruppe. Die zweite Gruppe umfasst meistens nochmal so 10% etwa. Wer sind die Menschen, die mitkommen, wenn die feststellen, da wird an einem Thema gearbeitet? Die also latent offen sind und sich beteiligen wollen, die aber so einen kleinen Schubs brauchen oder eine Anregung brauchen. Und das unterbleibt oft in Unternehmen, dass das organisiert wird. Die kommen nicht alle von alleine zusammen, sondern ich muss denen einen Rahmen geben. Das ist eine Führungsaufgabe. Das ist für uns alle, die Verantwortung haben, ganz wichtig zu sagen, wie organisiere ich das in meinem Unternehmen? Wer ist denn die dritte Gruppe hier? Wer sind denn die, die sagen, da ist was im Gange, das scheint bei uns schon Standard zu werden. Wir schreiben jetzt immer digitale Bautagebücher. Ich mit meinem Zettel hier, das wird langsam unangenehm. Wenn die das alle machen, dann mache ich doch jetzt lieber mal mit.
Ja.
Und dann haben wir die letzte Gruppe. Die steigt in den Bus ein, wenn die Türen schon schließen. Ja, und sagen, bevor ich zu Fuß laufe, springe ich noch hinten auf die Stoßstange und halte mich irgendwie fest. Das ist die ganz kleine Gruppe. Ja. Und wenn Sie mal alle, und das kann jeder machen, heute Nachmittag oder heute Abend nach Hause fahren, im Auto sitzen und sagen, bei einem Thema, das mir am Herzen liegt, wer sind denn eigentlich die 2, 3 Namen, die mir sofort einfallen, die dabei sind? Wer sind die in der zweiten Runde dabei sind? Man kann auch einen Zettel nehmen und mal so 3 Kreise drauf malen und mal Namen da reinschreiben. Ich glaube, in der Politik ist das Profession, Frau Konnemann, dass man so vorgeht und sagt, wer würde mitstimmen oder wer ist dagegen? wer hatte die Idee schon vor mir vielleicht? Ja, wen muss ich einladen? Sonst kommt man da nicht weit, wenn man immer nur mit denen anfängt, die, sagen wir, vielleicht Farbbeutel auf einen werfen oder so etwas.
Und,
ja.
Christian, vielleicht noch dazu als letzter Aspekt. Ich weiß von einem Unternehmen, die sich Innovation auch auf die Fahne geschrieben haben, die haben Regeln in jedem Besprechungsraum hängen. Bei denen darf kein Satz mit Ja, aber anfangen. Ja, also mein Sohn ist 3, wird im Januar 4, der fängt so mit 3, der sagt, jeder zweite Satz fängt mit Aber an. Da habe ich gesagt, Emil, ich möchte keine Sätze mit Aber anfangen. Und das ins Unternehmen, ich weiß von einem Unternehmer, der hat sich tatsächlich eine Karte laminieren lassen, die hat er immer im Sakko oder im Hemd, da steht drauf, wieso nicht. Und immer wenn einer kommt, nee, geht nicht, Bedenkenträger, typisch deutsch, nein, ja, aber, sagt er, Karte auf den Tisch, stopp, wieso nicht? Ja? Und diesen Spirit da reinzukriegen, ja, aber ist kein guter Beginn für einen Satz, vor allen Dingen nicht, wenn man nach vorne kommen will. Und das haben wir im Bau echt auch nochmal eine Schippe mehr, glaube ich, nötig, diesen Spirit reinzukriegen, auch wenn es leuchtende Gegenbeispiele gibt. Und ich glaube, da werden wir ja gleich auch mit der Führung das sehen, dass es halt anders geht.
Wenn wir es nochmal zusammenfassen, Martin, vielleicht?
Genau, wir haben, sag ich mal, diese 6 Themen durchlaufen, von welche disruptive Welt steht vor uns, ja, welche Herausforderungen, welche Voraussetzungen muss ich dafür auch aufbringen, um dagegen auch oder damit auch entsprechend umzugehen, ja, Digitalisierung, BIM, Voraussetzungen schaffen, meine Prozesse kennen, ja, welche Chancen stecken da drin? Christian hat gesagt, nicht die Probleme suchen, sondern die Chancen sehen, ja, wie können wir miteinander zusammenarbeiten, um das dann auch umzusetzen, weil ganz viele Werkzeuge im Schrank zu haben, aber sie nicht anwenden zu können, bringt halt auch relativ wenig. Und dann, wie organisiere ich das Ganze? Wie komme ich nach vorne? Wie starte ich innovative Projekte? Wie kriege ich dann auch den Sprung vom Wollen ins Handeln und ins Machen? Ich denke, diese Reise in der Kürze der Zeit war dann entsprechend auch so aufgebaut, dass wir versucht haben, den Bogen da an der Stelle zu spannen.
Wir haben heute über Gas und Elektrik gesprochen, der wichtigste Treibstoff, den wir aber brauchen, um unsere Erkenntnisse umzusetzen, ist der Unternehmergeist. Der ist hier an vielen Stellen reichlich vorhanden. Ist der Mut und die Zukunftszuversicht zu sagen, Ich weiß heute noch nicht so genau, wie es gehen wird, aber ich glaube, wir werden das schon schaffen. Das ist Unternehmertum, ins Risiko zu springen, natürlich mit ein paar klugen Unternehmen unter Überlegungen dazu, aber dann doch von der Klippe zu springen und zu sagen, es wird schon gelingen. Wir haben hier eine nachfolgende Generation am Start, die auch sagt, das Wasser ist unruhig. Es ist vielleicht auch gerade ein bisschen frisch. Es ist nicht der beheizte Pool, in den ich springe, aber ich kann schwimmen. Und wenn das Wasser unruhig ist, dann wird es auch wieder ruhiger werden. An der Küste oben bei mir wissen wir das. Das geht so immer einher. Und ich glaube, wenn dieser Gedanke an die Zukunft und die nächste Generation und der unternehmerische Mut unser Treibstoff sind und unser Antrieb sind und diese Zuversicht, wer Kinder hat, der muss die Zuversicht haben, der muss irgendwann mal die Nachrichten abschalten und sagen, ich mache aber trotzdem. Und das ist der Boden, auf dem die Zukunft gebaut werden kann. Dann entsteht das, was wir zum Motto unseres Podcasts auch gemacht haben, Zukunft bauen. Die Frage, wie bauen wir denn die Lebenswelt unserer Zukunft? Dazu gehören Spielregeln, Rahmenbedingungen, dazu gehört aber eben auch handfestes unternehmerisches Tun. Ja. Dann bleibt vieles nicht nur im grünen Bereich, sondern auch hier im weißen Bereich. Und in diesem Sinne wünschen wir allen, genau diesen Spirit mitzunehmen und aufrechtzuerhalten und sich heute auch anzünden zu lassen von dieser tollen Anlage, die einfach Freude macht, wenn man sie sieht. Und bitte nicht die Energie da reinzustecken, zu sagen, oh Gott, wie gehe ich damit um, sondern zu sagen, nicht ja, aber, sondern ja und, endlich ist das Ding da, endlich kann ich mir was überlegen, was ich damit machen kann und wie wir gemeinsam daraus eine Erfolgsgeschichte machen und wie ich meinen Teil dazu leisten kann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen tollen und inspirierenden Tag.
Vielen Dank. Zukunft bauen ist unsere aller Aufgabe. Ich würde sagen, packen wir es an.
Herzlichen Dank für den Besuch.
Durch die Ohren in den Kopf. So ist es. Nächsten Freitag.
Vielen Dank euch, dass ihr hier seid. Dankeschön. Euch beiden.
Ja, vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.